Guten Morgen. Ich habe das jetzt sehr bewegend gefunden, die Erinnerung an viele, viele historische Ereignisse, die diese Gemeinde schon erlebt hat. Historische Ereignisse mit dem Herrn Jesus, die für alle Ewigkeiten Bedeutung haben. Das finde ich echt bewegend. Und um solche historischen Ereignisse geht es jetzt auch in unserer Predigt heute. Und ich möchte euch fragen, wie du dich vorbereitest auf hohen Besuch. Denn hoher Besuch steht bevor. Wenn zum Beispiel der Kaiser kommt, als Weißkirchener weiß ich das, als Zugreister Weißkirchener, aber meine Kinder lernen das in der Volksschule. Vor 209 Jahren und 25 Tagen war Kaiser Napoleon in Weißkirchen. Steht auch auf der Wikipedia-Seite über Weißkirchen. Man reichte ihm im Pfarrerhof ein Glas Wasser. Und man lernt eben bis heute in der Schule, und auf Wikipedia steht es auch, das Glas, aus dem Napoleon trank, ist bis heute im Pfarrerhof aufbewahrt. Hoher Besuch in dem Dorf, aus dem ich heute hergekommen bin zu euch. Und wie bereitest du dich auf hohen Besuch vor? Putzen, aufräumen, Müll raustragen. Wie bereiten sich Menschen darauf vor, dass plötzlich Gott zu ihnen kommt? Wenn Gott plötzlich auftaucht, wie wird man dafür jemals wirklich bereit sein? Kann man sich auf sowas vorbereiten? Gott ist absolut gut, absolut gute Maßstäbe. Seine Maßstäbe kann niemand erreichen. So gut ist er und nichts Böses kann in seiner Gegenwart existieren. Wenn Gott plötzlich auftaucht in dieser Welt, wie kann das gut enden? Wie kann das gut gehen? Auf der ganzen Welt und auch in diesem Saal hier herinnen gibt es niemand, der vor Gott aus eigener Kraft mit weißer Weste dastehen kann. Es reicht nicht, den Müll rauszubringen und das beste Glas zu polieren. Gott sieht nicht nur den Müll, den wir produzieren, die Tränen, die wir verursachen, den Hass, den wir verursachen. Gott sieht in unser Herz, in unser Innerstes. Wir bestehen nicht vor ihm. Wenn Gott plötzlich zu uns Menschen kommt, zu Menschen, die zu stolz sind, um Fehler zuzugeben, die nicht bereit sind, umzudenken, die nicht bereit sind, vor der Wahrheit klein Bein zu geben, wenn Gott zu solchen Menschen kommt, wie kann das gut gehen? Das ist kein schöner Besuch, das ist eine Heimsuchung, eine Abrechnung. Aber Gott tut eben etwas. Er ist absolut gut und deswegen muss das Böse getötet werden, ausgemerzt werden. Aber er ist absolut gut und deswegen liebt er uns auch absolut. Er bietet Vergebung an. Wie kann beides funktionieren, diese absolute Gerechtigkeit und die absolute Liebe für Menschen, die nicht gerecht sind? Wie kann das beides funktionieren? Davon erzählen uns die Evangelien in der Bibel, im Neuen Testament. Da wird uns berichtet, dass Gott selbst als Mensch in diese Welt kommt. Dass der erste Besuch ein Vorbereitungsbesuch ist. Er kommt in unsere Welt und nimmt selbst für uns, übernimmt er für uns selbst die Abrechnung. Er trägt die Schuld. Und der Evangelist Lukas, er berichtet davon, ab Kapitel 9 berichtet er davon, wie Jesus, das ist der Gott, der Mensch geworden ist, um uns vorzubereiten auf die letzte Begegnung, wie Jesus unaufhaltsam nach Jerusalem geht, um dort am Kreuz für die Schuld der Welt zu sterben. Das fängt in Kapitel 9 im Lukas-Evangelium an. Jesus geht nach Jerusalem. Und wir haben uns gedacht, es ist gut, jetzt in dieser Zeit uns daran zu erinnern, dass wir mit Jesus unterwegs sind auf diesem Weg, dass wir uns an die Grundlagen erinnern. Deswegen eben jetzt einige Predigten aus dem Lukas-Evangelium mit Jesus unterwegs. Er ist unterwegs nach Jerusalem, er geht unaufhaltsam zum Kreuz, damit Menschen bereit werden, ihre Begegnung mit Gott zu überstehen. Und Lukas berichtet in unserer Bibelstelle jetzt davon, Jesus bereitet seine Ankunft in vielen Orten auf dem Weg nach Jerusalem durch gehorsame Boten vor. Das ist die Zusammenfassung für unsere Bibelstelle heute aus dem Lukas-Evangelium. Jesus bereitet seine Ankunft in vielen Orten auf dem Weg nach Jerusalem durch seine gehorsamen Boten vor. Also Jesus geht nicht in gerader Linie nach Jerusalem. Er geht unaufhaltsam dorthin, aber er will ganz viele Orte besuchen. Er will zu ganz vielen Menschen kommen. Diese Leute sollen vorbereitet werden auf seinen Besuch, auf seine Gegenwart, auf seine Ankunft. Denn wenn Jesus kommt in diese Orte, dann ist das das wichtigste Ereignis in der Geschichte dieses Orts. Das ist die historische Begegnung. Und davon werden die Leute noch erzählen, weit über 209 Jahre hinaus. Darauf sollen die Leute vorbereitet sein. Das soll sie nicht unvorbereitet treffen, wenn Gott kommt. Lesen wir also jetzt miteinander da unsere Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 1 bis 16. Ich lese vor. Und in Vers 1 gibt es schon etwas, worüber du stolperst, wenn du jetzt nicht so wie ich meine Übersetzung verwendest. Ich habe Elberfelder Übersetzung, aber andere haben jetzt da eine andere Zahl. Jesus sendet 70 aus. Bei dir steht vielleicht 72. Und unsere deutschen Bibelübersetzungen sind, die ich angeschaut habe, da steht es 6 zu 5 für 72. Weil der Grund ist, dass unsere Handschriften, die wir haben, um die deutschen Übersetzungen zu machen, da an der Stelle nicht ganz eindeutig sind. Aber weil es 6 zu 5 steht, sage ich, werde ich jetzt 72 immer wieder sagen. Aber in meiner Elberfelder Bibel steht 70. Okay, ich lese mal vor. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin, und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe gekommen zu euch. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Jesus bereitet seine Ankunft in vielen Orten auf dem Weg nach Jerusalem vor, und zwar durch seine gehorsamen Boten. Und da hat er eben mindestens 35 Orte im Blick, weil er sie ausschickt zu zweit. Und natürlich ist es eine spezielle Situation, eine einmalige Situation. Wir können das nicht eins zu eins für uns übernehmen, für alle Zeiten. Nicht einmal Jesus tut das da im Lukas-Evangelium in Kapitel 22, Vers 36. Da sagt er ihnen zum Beispiel, dass jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche. Also diese Situation von den 72 Jüngern, das war was ganz Spezielles. Und wir können das nicht eins zu eins übernehmen. Die Details sind ganz spezifisch, aber dahinter stehen Prinzipien, die für uns alle genauso gelten. Wichtige Wahrheiten über Jesus und über uns. Also derselbe Herr, der die 72 da in Vers 1 zu Botschaftern bestimmt, ist ja auch unser Herr. Und Jesus bereitet immer noch seine Ankunft in allen Orten der Welt vor, durch seine gehorsamen Boten, quer durch die Geschichte. Und Jesus sendet auch dich. Auch du bist sein Bote. Wie komme ich jetzt auf das, dass auch du sein Bote bist, wenn du zu Jesus gehörst? Da müssen wir nur im Lukas-Evangelium wieder schauen. Da sagt Jesus ganz klar im Lukas-Evangelium, wenn du dich für ihn schämst und ihn nicht bekennst, wird er sich für dich schämen und dich sich nicht zu dir bekennen, wenn er kommt, wenn er wiederkommt. Und deswegen sagt er zu einem, der möchte gern Jünger aus dem Ende vom 9. Kapitel, zu dem sagt er, du aber verkündige das Reich Gottes. Er ist ja das Licht für die ganze Welt und Gott will Frieden auf Erden, auf der ganzen Welt. Und so macht er das. Zuerst verkündet er das Reich Gottes, dann die 12, dann die 72. Das zieht immer größere Kreise. Und auch du gehörst dazu. Also, auch wenn du jetzt nicht da dabei warst, in der Situation sehen wir zwei wichtige Prinzipien, die ich erwähnen möchte, die auch für uns gelten. Das erste wichtige Prinzip ist, Jesus sendet dich mit deinem großen Vertrauen. Jesus sendet dich mit deinem großen Vertrauen. Das Wichtigste über Vers Vertrauen steht in Vers 1. Da steht, dass Jesus 72 andere Jünger bestimmt hat und geschickt hat. Die sind anders als die Möchtegern-Jünger am Ende von Kapitel 9. Das sind keine Pseudo-Jünger, sondern sie tun, was der Herr sagt. Er sendet Botschafter, die ihm vertrauen und die deswegen tun, was er sagt. Das sind Ja-Herr-Jünger, nicht Nein-Herr-Jünger. Die sagen zwar zu Jesus Herr, aber wenn er ihnen sagt, bittet, geht, dann sagen sie Nein, Herr. Und das passt natürlich nicht gut zusammen, diese zwei Worte. Nein, Herr. Das sind die Pseudo-Jünger vom Ende von Kapitel 9. Hier sendet er andere. Ja, Herr, Jünger. Und wenn du bisher ein Nein, Herr, Jünger warst, dann bitte Jesus jetzt um Vergebung. Er vergibt. Kehr um und denke um. Bitte ihn um Vergebung, um eine klare Sicht auf ihn. Tu es jetzt. Herr Jesus, wir bitten dich um Vergebung, dass wir zu dir gesagt haben, nein, Herr. Wir sagen es vielleicht nicht so klar, aber wir sagen es durch unsere Werte, durch unser Handeln, durch unsere Gedanken immer wieder. Und wir bitten dich, hilf uns, dich klar zu erkennen jetzt. Und mach uns bereit, zu dir zu sagen, ja, Herr, wir wollen keine Pseudo-Jünger sein. Wir wollen so wie die anderen sein, die ja, Herr, sagen. Amen. Also Jesus sendet dich mit deinem großen Vertrauen. Und dieses große Vertrauen, das siehst du zum Beispiel auch bei diesen 72 da, sie vertrauen seiner Vision in Vers 2. Seine große Vision, die Ernte ist groß. Überall, im ganzen Wels und auf der ganzen Welt sind Menschen dabei. Gibt es Frauen und Männer, Töchter und Söhne des Friedens. Frauen, Männer, Kinder, die jetzt gerade drauf und dran sind, zu Jesus, ja, Herr, zu sagen. Gläubig zu werden, Christen zu werden. Die sind reif. Die brauchen nur noch jemanden, der ihnen erklärt, wie man ein Kind Gottes wird. Wie man den Herrn Jesus als den König in sein Leben aufnimmt. Wie man frei wird von Schuld. Wie man ohne Angst vor das Gericht Gottes tritt. So jemanden brauchen sie noch. Die Ernte ist groß. Die Jünger vertrauen darauf. Vertraust du auch darauf? Oder bist du enttäuscht und frustriert und sagst leise, nein, Herr, die Ernte ist nicht groß. Und bei uns kommt niemand zum Glauben. Sogar hier in diesem Raum sind Menschen gläubig geworden. Sogar in den letzten Wochen und Monaten. Du hast es vielleicht noch nicht mitgekriegt, aber ich habe vielleicht auch nicht alles mitgekriegt. Das ist passiert bei uns. Die Ernte ist groß. Gott wirkt immer noch. Jesus rettet immer noch Menschen. Er ruft immer noch Leute zu sich. Bin so dankbar für alles, was er da getan hat in diesen Räumen. Bin ja nur 7 Jahre da und nicht, ich weiß nicht, wie viel waren es vorhin, was haben wir gehört, 56? 58. Aber schon in diesen 7 Jahren bin ich so dankbar für alles, für alle historischen Begegnungen, die hier passiert sind. Und er wird weiter so handeln. Die Ernte ist groß. Wo immer wir mit ihm hingehen, wird er wirken. Immer noch Menschen zu sich rufen. Jünger von Jesus vertrauen darauf. Auf seine Vision und sie haben auch gutes Vertrauen in seine Kraft. Deswegen beten sie auch. Deswegen beten sie auch. Wenn Jesus da zu den 72 Jüngern sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er an der Stelle eine kurze Pause einlegt. Und dann sagen sie, bitte Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Und dann sagt er, geht hin. Und macht sie zu diesen Arbeitern, weil das siehst du in Vers 7, dass sie die Arbeiter sind. Ein Arbeiter ist ja seiner Speise wert. Er gebietet ihnen zu beten und sie sagen, ja Herr, sie tun es. Sie tun, was er ihnen gebietet. Und er hört ihr Gebet und er macht sie zu Arbeitern. Sie haben Vertrauen in seine Kraft, deswegen beten sie. Sie haben auch Vertrauen, großes Vertrauen in seine Versorgung, in seine Sicherheit, in seine Nähe. Und deswegen reisen sie mit leichtem Gepäck. Sie haben nichts dabei, was ihnen Sicherheit gibt. Sie haben nichts, was sie zu Handelspartnern oder Geschäftspartnern machen könnte. Sie sind auch nicht gewappnet gegen die Wölfe. Sie vertrauen auf seinen Schutz und seine Versorgung. Und Jünger von Jesus erleben immer wieder ganz schwierige Situationen. Wenn du einem leidenden Messias nachfolgst, dann darfst du nicht überrascht sein, wenn du auch selbst leidest. Jesus wurde nicht in allen Städten angenommen. Auch du wirst das erleben. Vertraust du ihm, dass er dich trotzdem versorgt? Vor ein paar Wochen war bei uns zu Hause am Küchentisch ein Mann aus Kenia, Frederik heißt er. Und er hat eine christliche Studentengruppe an einer Universität in Kenia geleitet. Er wollte zum Gebetstreffen gehen, aber er hat die Nacht davor so viele lange Gespräche gehabt, dass er verschlafen hat. Und an dem Tag ist die Universität überfallen worden von Terroristen. Von den 30 Studenten im Gebetstreffen haben 27 überlebt. Und noch viele mehr sind getötet worden, weil die dann durchs Haus gegangen sind und gezielt Christen erschossen haben. Er hat nur überlebt, weil er sich unterm Bett versteckt hat. Der Mann ist bei der Johanna und mir zu Hause am Tisch gesessen und hat uns gesagt, sein größter Wunsch ist es, Evangelist zu werden. Überall auf der Welt Menschen von Jesus zu erzählen, dass sie bereit werden, Jesus gegenüberzutreten. Es war sein größter Wunsch, ist sein größter Wunsch. Jünger von Jesus vertrauen ihm und gehen los. Sie gehen mit diesem großen Vertrauen los und hier erwarten sich Schutz und Sicherheit und Versorgung von ihrem Herrn. Und diese 72 da, die haben das erlebt. Das ist so interessant, dass Jesus später im Lukas-Evangelium noch einmal darauf anspricht. Sie darauf anspricht, in Lukas 22, Vers 35 sagt er ihnen, also es ist in Kapitel 22, Vers 35, er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas. Sie aber sagten, nichts. Wenn du mit dem Herrn Jesus unterwegs bist, dann wirst du hinterher am Ende der Reise feststellen, es hat nichts gemangelt. Jünger von Jesus vertrauen Jesus. Jesus sendet dich mit deinem großen Vertrauen. Und sie haben auch großes Vertrauen in die Strategie von Jesus. Er schickt sie an den richtigen Ort. An den Ort sollen sie hingehen. Und deswegen können sie nicht am Weg stehen bleiben und lange umständliche orientalische Begrüßungszeremonien abhalten. Deswegen steht da, grüßt niemand auf dem Weg. Keine Ablenkung. Direkt hin, dahin, wohin ich gesandt wurde. Jesus hat ihnen ein klares Ziel gegeben und sie lassen sich nicht aufhalten. Er hat eine klare Strategie und die wird umgesetzt. Ablenkung wird vermieden. Und es ist notwendig für uns als Gemeinde, auch so eine Strategie zu entwickeln. Er gibt uns eine Vision, er gibt uns einen Auftrag und er gibt sicher uns als Gemeinde auch den Auftrag, uns zu überlegen, wie machen wir das gemeinsam? Wie erreichen wir das ganze Wels und die ganze Welt? Nicht nur ein paar Einzelne von uns, die in alle möglichen und unmöglichen Richtungen sich bemühen, sondern wie machen wir das gemeinsam als Gemeinschaft? Wie erreichen wir nicht nur Menschen in Wels und Welsland, sondern wie kann man wen weiter wegschicken in ein anderes Land? Wie können wir uns um die Leute mehr kümmern als Gemeinde, die wir schon geschickt haben, wie den Vane und die Lubinka nach Serbien? Oder wir unterstützen ja auch die Familie Fritz in Halle an der Saale. Wir unterstützen auch die Rachel, die heute da ist. Und wahrscheinlich noch viele andere, die mir jetzt auf die Schnelle nicht eingefallen sind. Wir brauchen als Gemeinde auch eine Strategie für sowas. Jesus hat also seine Boten da mit klaren Zielen losgeschickt und sie vertrauen seiner Strategie. Hat er klare Vision, hat er Strategie, er hat die Kraft, er hat gehorsame Boten, die mit großem Vertrauen loslegen. Und so sendet er auch dich mit großem Vertrauen. Wenn du den Herrn der Ernte kennst, dann wirst du ihm vertrauen und er wird dich senden. Ohne Ablenkung, weil du eine brisante Botschaft hast. Jesus sendet dich mit einer brisanten Botschaft. Das ist das zweite Prinzip von den zwei, über die ich heute was sagen will. Jesus sendet dich mit einer brisanten Botschaft und die lautet, Jesus wird kommen. Das Reich Gottes ist nahe, Vers 9. Das Reich Gottes ist nahe, Vers 11. Das ist die Botschaft, Jesus wird kommen. Und das ist eine super Botschaft. Jesus wird kommen, der Liebste, der Genialste, der beste Mensch, den es gibt. Der einzige Gott, der ein echter Mensch geworden ist. Jesus wird kommen. Das ist eine geniale Botschaft, für die man sich überhaupt nicht schämen muss, dass dieser Jesus kommen wird. Und diese Botschaft, die ist entweder eine Friedensbotschaft oder sie ist eine Gerichtswarnung. Für die einen, da, die da beschrieben werden, ist es eine Friedensbotschaft. Die Boten sagen den Frieden und sie leben ihn auch. Das siehst du, wenn du da genauer drüber nachdenkst, noch in der kommenden Woche, kannst du dir überlegen, wie da der Frieden praktisch ausgelebt wird. Da entstehen echte Beziehungen. Die sind dankbar. Sie sind genügsam. Sie sind keine gesetzlichen i-Tüpfelreiter, die sagen nicht, ist das alles koscher, was du mir da zum Essen gibst? Die sind nicht gesetzlich. Sie bringen Heilung und Trost und Hoffnung. Jesus ist nahe. Und ich glaube, in den Versen 8 und 9, da drückt sich sowas, die drücken für mich so ein bisschen auch eine Vorfreude von Jesus aus. Gott freut sich, wenn Menschen bereit werden für ihn, wenn sie ihn in ihr Leben aufnehmen. Das freut sich Jesus. Aber es wird eben auch Ablehnung geben und dann ist diese brisante Botschaft eine Warnung. Und die Warnung soll dann ganz öffentlich und sichtbar gezeigt werden durch dieses Staubabschütteln. Und es zeigt einfach so deutlich, da gibt es keine Gemeinschaft. Da gibt es keine Verbindung, da gibt es kein Geben und Nehmen. Nur eine Trennung, eine furchtbare Trennung. Wir haben nicht die Erlaubnis, mit dem Evangelisieren aufzuhören. Und deswegen sagen wir auch immer klar, was es bedeutet, Jesus abzulehnen. Unsere Botschaft ist, Jesus ist nahe. Die wichtigste Begegnung steht bevor. Bist du bereit? Ohne Vergebung und ohne Frieden, ohne Jesus als deinen König, wie wir es vorhin gesungen haben, bist du nicht bereit für diese Begegnung? Kannst du diese Begegnung nicht überstehen? Es wird ein fürchterliches Gericht kommen. Du fliegst auf, du wirst entlarvt, alles kommt ans Licht, auf den Tisch und dann wird abgerechnet. Und die Abrechnung zerstört dich, kannst es nicht bezahlen. Also bleib nicht bei deiner Ablehnung. Denn Gott zerstört das Böse. Bleib nicht bei deiner Ablehnung. Ich glaube, dass Jesus ganz erschüttert ist über diese Orte, über die er danach noch spricht, diese Orte, die ihn abgelehnt haben, wo er abgelehnt wird. Im Fall von Jerusalem wissen wir das genau, Karl hat das vorhin auch schon im Gebet erwähnt, das bringt ihn zum Weinen, wie Jerusalem ihn ablehnt, wie die Menschen ihn ablehnen. In Lukas 19, 41 und 42 steht es, und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Es ist so schrecklich, wenn das Leben zu dir kommt und du drauf pfeifst. Es ist furchtbar, wenn der Herr da ist und du ihn ignorierst. Es ist katastrophal, wenn Gott dir die Hand hinstreckt und dir vergeben möchte und du ihn dann ignorierst. Statt Vorfreude drückt sich da so etwas wie Vorschrecken oder Vorhorror aus. Wer die Boten ablehnt, der lehnt letztlich Jesus ab und der lehnt damit auch Gott ab, sagt er in Vers 16. Und das kann nicht gut enden. Also wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, wenn er noch nicht in deinem Leben regiert, dann bitte vertrau ihm. Es wäre schrecklich, wenn du ihn jetzt ablehnst. Nimm ihn auf, kehr um. Er hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt. Gib deine Schuld zu und bitte ihn um Vergebung und er wird vergeben. Bei ihm kriegst du gratis Vergebung, wenn du ihn als deinen Königin dein Leben aufnimmst. Hier und jetzt, wenn du willst. Es ist nicht kompliziert, muss man nicht viele dicke Bücher vorher lesen. Du sagst Jesus, was zwischen ihm und dir steht. Du bekennst deine Schuld, du sagst ihm, das habe ich falsch gemacht. Bitte vergib mir. Sei du mein König. Komm in mein Leben. Es ist nicht kompliziert, aber es ist entscheidend. Das wird dann die entscheidende Begegnung in deinem Leben sein. Bitte tu das, wenn du es noch nicht getan hast. Und wenn dir das nicht ganz klar ist, wie das geht, wenn das einfach zu schnell und kompliziert war, dann komm nachher zu mir und wir reden drüber. Wir können auch miteinander gerne beten. Jesus wird kommen. Er wird kommen. Und deswegen schickt er uns mit einer brisanten Botschaft los. Und auf die Art bereitet er die Menschen vor auf diese Begegnung. Also Jesus bereitet immer noch seine Ankunft in allen Orten der Welt durch seine gehorsamen Boten quer durch die Geschichte vor. Jesus sendet auch dich. Jesus sendet dich mit großem Vertrauen. Jesus sendet dich mit einer brisanten Botschaft. Eine Botschaft, die zum Frieden oder zum Untergang führt. Hoher Besuch ist nahe. Hoher Besuch ist nahe. Ich meine nicht die Delegation, die uns nächsten Sonntag begegnet, besucht im Gottesdienst in der Bezirksbauernkammer. Gott ist nahe. Dieser hohe Besuch steht für jeden Menschen vor der Tür. Vor 209 Jahren hat es eben in Weißkirchen diese historische Begegnung gegeben. Aber Napoleon ist nichts im Vergleich zu Jesus Christus. Wenn dir Jesus schon begegnet ist, dann war das die entscheidende Begegnung in deinem Leben. Sie entscheidet darüber, wo du in 209 Jahren sein wirst. Und wenn du ihn aufgenommen hast, ist er dein Herr. Und dann gilt, wo du bist, ist er. Wo du bist, kommt er den Menschen nahe, weil du ein Sohn, eine Tochter des Friedens bist. Weil du Hoffnung hast. Hoffnung wegen dem Herrn der Ernte. Weil du Jesus vertraust. Weil seine Freude, seine Vorfreude und sein Leid, sein Vorschrecken dich auch prägen. Wenn Jesus dein Herr ist, dann weißt du, dass das Gemeindehaus nicht die Hauptsache ist. Nur die Nebensache. Du kennst nämlich die Hauptsache. Ob hier oder dann dort, wo auch immer, wir sind Christi Botschafter. 2. Korinther, Vers, Kapitel 5. Und solche Gebäude sind immer nur Stützpunkte zum Auftanken, zum Ausrasten, zum Jubeln, zum Beten, zum Lernen. Aber die wahre Aufgabe, die liegt da draußen. Die liegt da draußen. Und du weißt es, wenn Jesus dein Herr ist. Und vielleicht denkst du jetzt gerade auch das noch. Ja. Jetzt haben wir gerade ein anderes Thema in dieser Gemeinde. Wir müssen die Übersiedelung aus diesem Haus in neue Räume schaffen. Und jetzt kommt der Benzel daher und redet davon, dass wir evangelisieren müssen. Ja, ich weiß das schon. Wir übersiedeln, das kostet Kraft, das kostet Nerven und es kostet Zeit. Und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Aber nein, wir dürfen die Hauptsache nicht vernachlässigen. Wir dürfen nicht damit aufhören. Stühle schleppen ist schwer. Aber Gott zu begegnen, ohne darauf vorbereitet zu sein, ist schwerer. Das ist katastrophal für die Menschen um uns herum, die nicht vorbereitet sind. In 209 Jahren wird für die Menschen um uns herum entscheidend sein, ob wir ihnen geholfen haben, sich darauf vorzubereiten, vor Gott zu stehen. Vor 200 Jahren hat es eine historische Begegnung in Weißkirchen gegeben. Aber in 209 Jahren gibt es vielleicht auch Begegnungen. Wirst du in 209 Jahren Menschen begegnen, die von einer unvergesslichen Begegnung berichten? Davon, wie du sie gefragt hast. Wie geht's dir? Die davon berichten, wie du dann sie gefragt hast, darf ich für dich beten? Wie du dann ihnen von Jesus erzählt hast, wie du mit ihnen in der Bibel gelesen hast, wie du sie zum Gottesdienst eingeladen hast oder zu einem Vortrag, wie sie dort Jesus begegnet sind, Vergebung erfahren haben und bereit wurden, einem heiligen, gerechten Gott gegenüberzutreten, als Kind Gottes, wie sie Frieden gefunden haben. Wirst du in 209 Jahren solchen Menschen begegnen? Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir sind dir so unendlich dankbar, dass du in diese Welt voll egoistischer, hartherziger Menschen, die anderen Menschen wehtun und zum Weinen bringen und sich und andere zerbrechen. Herr, dass du in diese Welt gekommen bist als Diener, als Opferlamm, um den Weg frei zu machen, um die Schuld zu bereinigen. Herr, wir loben dich dafür. Wir danken dir dafür, dass du das gemacht hast. Und wir danken dir, dass du möchtest, dass Menschen bereit sind für ihre Begegnung mit Gott. Dass sie frei werden von Schuld und Frieden finden. Ewigen Frieden. Dass sie deine Kinder werden und ohne Angst vor dem Gericht vor dir stehen. Herr, wir danken dir, dass wenn wir vor dir stehen werden, wenn das Gericht stattfindet, dass du sagen wirst, es ist alles bezahlt, er gehört zu mir, sie gehört zu mir. Danke dafür. Und Herr, wir bitten dich, dass du das für die Menschen um uns herum machst, dass die auch das verstehen, dass sie das hören, dass sie die Botschaft zu hören kriegen von uns. Jesus ist nahe. Herr, wir bitten dich, komm ihnen nahe, bevor du als Richter der Welt wiederkommst, bevor es zu spät ist. Herr, wir wollen dir gern vertrauen in deine große Kraft und in deine große Vision. Herr, wir bitten dich, schick du uns dorthin als deine Boten. Schick uns als deine Boten dorthin, wo du uns haben willst. Amen.